Corso. Kunst und Pop.
Die Republika hat eröffnet. Bei über 600 Sessions wird diskutiert über KI, Cash und die digitale Gesellschaft. Deswegen sprechen wir über Avatare im Netz und darüber, wie Kreative KI für sich nutzen können. Sie hören den Corso-Podcast mit Lars-Hendrik Beger. Moin! Ob beim Online-Game Fortnite, auf Social Media oder im Metaverse, digitale Avatare gehen für uns dorthin, wo für unsere Körper Schluss ist. In den letzten Jahren haben genau diese digitalen Zwillinge immer mehr an Bedeutung gewonnen. So entstand beispielsweise ein Trend hin zu digitalen Kollektionen großer Marken wie Balenciaga oder Ralph Lauren. Klar, so ein Avatar soll ja auch schick aussehen. Und so wird aus dem Avatar weitaus mehr als nur ein Vertreter im Internet, sondern eine ganz neue Identität. Was sagen unsere Avatare über uns aus und welches Verhältnis haben wir zu ihnen? Darüber spreche ich mit Theresa Reimann-Dubbers. Sie beschäftigt sich mit den kulturellen und gesellschaftlichen Bedeutungen neuer Technologien und spricht heute auf der Republika über Avatare. Hallo Frau Reimann-Dubbers.
Hallo.
Ich bin groß geworden in einer Zeit, in der man sich in etlichen Computerspielen eigene Figuren erschaffen konnte. Und ich erinnere mich daran, wie ich versucht habe, wirklich manchmal stundenlang eine Figur zu schaffen, die mir ähnlich sieht. Warum ist das auch vielleicht bis heute so ein Bedürfnis?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, es gibt die zwei Bedürfnisse. Ich glaube, das eine ist, sich so zu widerspiegeln, wie man sich selber sieht. Ich denke, dass obwohl man versucht, sich so gleich, wie es nur geht, zu reproduzieren, es sind ja trotzdem die eigenen Bedürfnisse, die mit reinspielen. Vielleicht macht man sich ein bisschen größer oder vielleicht ein bisschen mehr muskulös oder ein bisschen schlanker, was auch, oder ändert die Haarfarbe und so weiter. Also ich denke, da, also die genaue Abbildung ist ja eine ganz subjektive. Also eigentlich, man gestaltet ja sein inneres Bild so ein bisschen. Ich glaube, die andere Richtung gibt es dann auch, dass man sich eigentlich durch Avatare dann komplett befreit. Etwas verkörpert, was man im eigentlichen, also im physischen Leben, beides ist eigentliches Leben, finde ich, aber im physischen Leben nicht verkörpern kann.
Also zum Beispiel die Figur im Spiel, die dann wie bei Fortnite über verrückte Landschaften rennt und Meter hoch in die Luft springt und sonstige Fähigkeiten hat, die man nie erlangen kann. Lassen Sie uns über diese Möglichkeit, den eigenen Körper anders zu verändern, größer zu machen, haben Sie gerade schon gesagt, oder stärker. Lassen Sie uns darüber gleich reden. Ich möchte gerne mal noch darüber sprechen, wo Avatare jenseits des Games zum Einsatz kommen. Es gibt ja zum Beispiel das Metaverse, wo ich jetzt mich zum Beispiel in einem Teammeeting mit KollegInnen treffen kann oder auf einer Afterwork-Party, während ich zu Hause vielleicht noch im Schlafanzug am Computer sitze. Aber ganz ehrlich gesagt, das betrifft ja bis heute gar nicht so viele, oder? Das ist doch eigentlich eher die Nische.
Genau, also das betrifft wirklich noch nicht viele und ich denke, da ist auch ein bisschen die Verwirrung von, wieso sollten wir eigentlich über Avatare reden, was ist die Relevanz? Und ich denke, also meine Meinung dazu ist, Avatare sind relevant, weil es ist in unserer Zukunft, also allein wenn man schaut, wie viel der Markt wächst jedes Jahr, es ist 33%. Und wie viel Geld dahinter steckt in Technologien, wie man Menschen, also scannt, 3D-Scanning, um Menschen in Avatar-Form zu bringen. Mhm. Also ich denke einfach, dass da irgendwie ein großen Push ist, diese Technologien und diese Services zu entwickeln. Das andere ist auch, ich glaube, genauso wie man sich vielleicht vor der Plattform-Era nicht vorstellen konnte, dass man sehr viel von seinem sozialen Leben, Arbeitsleben, sich auf User-Profiles über Plattformen abwickeln würde. Ich glaube, genauso können wir uns jetzt noch nicht ganz genau vorstellen, was für eine große zentrale Rolle digitale Avatare in unserem Leben haben werden. Aber ich glaube, unsere Bewegung zu digitalen Welten sieht gerade noch nicht so schnell und so wahrscheinlich aus, weil das Metaversum ist jetzt nicht mehr, also es ist nicht mehr interessant dieses Jahr. Es war letztes Jahr sehr interessant und jetzt, ich bin fest davon überzeugt, dass es kommt und deswegen müssen wir jetzt darüber reden, was die potenziellen Challenges sein werden und die Fragen, die wir uns jetzt stellen sollten.
Sie haben ja jetzt gerade das Beispiel dieses Scans eingebracht. Da gibt es ja auch ein ganz handfestes Beispiel, das, glaube ich, in Berlin schon erprobt wird. Ich gehe in ein Modegeschäft und ich ziehe den Anzug, das Hemd, das Kleid nicht mehr selber an, sondern ich lasse mich scannen. Ich kriege ein Avatar. Das Avatar kriegt dann das jeweilige Kleidungsstück angezogen und dann erfahre ich, welche Größe für mich die richtige ist und ob mir das Teil überhaupt steht. Wenn man jetzt Technikpredigern aus dem Silicon Valley zuhört, dann gibt es ja die Idee, dass das Avatar nicht mehr etwas ist, was wir hinter uns lassen, sobald wir das Game ausschalten oder die Social-Media-Plattform verlassen, sondern was so eine Art alltäglicher Begleiter wird. Was steckt denn dahinter, hinter dieser Idee?
Das ist die Interoperability von Web3-Technologien. Also, dass wir nicht wie jetzt, wenn wir eine Plattform verlassen, also wenn ich aus Instagram rausgehe, dann schließe ich mein Instagram-Profil, sondern dass man die Identität, die man in einer Welt schafft, dass man die mitnehmen kann, dass man also, ja, mit sich trägt.
Jetzt haben Sie eben schon das eingebracht, dass man sich ja als Avatar auch gestalten kann, nicht wie man ist, sondern wie man sein möchte oder wie man sich sehen möchte. Ich kann mich jetzt 1,96 groß machen, besonders durchtrainiert, immer glatt rasiert, ist jetzt nicht gerade mein aktueller Zustand. Was macht denn das mit unserem Blick auf uns selbst?
Ja, ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Also ich denke, ich werde mal ein bisschen woanders anfangen, weil natürlich wir gehen in eine Welt rein, in eine Plattform rein und wir gestalten den Avatar. Aber die Gestaltungsparameter werden von jemand anderem gesetzt. Das heißt, dass dieses Spektrum von Identität, was wir darstellen können, was wir kreieren können, ist immer vorentschieden zum größeren oder wenigeren Grad von einer Company oder einer Person. Ich denke, es ist sehr wichtig, uns mit dieser Frage zu beschäftigen, weil ein Avatar, das Aussehen, ist nicht nur etwas, was wir dann auf dem Bildschirm oder in den VR-Glasses sehen, sondern das ist etwas, durch das wir fühlen und erfahren. Es genauso wie Enclosed Cognition, also die Theorie, dass die Anziehsachen, die man anhat, haben einen Effekt darauf, wie andere Menschen uns wahrnehmen, aber auch, wie wir uns selbst präsentieren. Genauso ist es mit Avatare, dass das Aussehen von Avataren, die Form, die Kleidung, wenn man es so nennen will, hat Einfluss auf unser Verhalten. Und was gezeigt wurde von Forschern, die das Proteus Paradox nennen, dass diese Verhaltensänderungen bleiben nicht in dem Avatar. Diese Verhaltensänderungen nehmen wir mit, wenn wir den Avatar verlassen, wenn wir die digitale Welt verlassen und spielen sich über, übertragen sich auf unsere physische Körper.
Sagt Theresa Reimann-Dubas. Eine App, die im Handumdrehen das perfekte Design kreiert, Programme, die ganze Drehbücher schreiben und Algorithmen, die uns neue Musikplaylisten kuratieren. Alles noch nicht in Perfektion, dennoch reift die Sorge unter KünstlerInnen und Kreativen, KI nimmt uns die Arbeit weg. Dabei sollten die Tools vielmehr als neue Werkzeuge betrachtet werden, findet die Wissenschaftlerin Sheila Rastizadeh. Sie arbeitet im Spannungsfeld Kunst, Technologie und Psychologie und sieht in der KI eine Menge Hilfestellung und Vorteile für kreative Berufe. Im Rahmen der Republika gibt sie dazu heute einen Workshop. Hallo Frau Rastizadeh.
Hallo.
Ist die Sorge vor der KI und der Kreativen zu groß?
Also man hat ja allgemein Angst vor Neuem, Angst vor Unbekanntem und klar ist es irgendwo gerechtfertigt, aber auf der anderen Seite ist es halt jetzt nun mal da, wir können es nicht mehr aufhalten und da stellt sich halt die Frage, wie wir es für uns selbst nutzen können, dass es für unseren Vorteil genutzt werden kann. Egal in welchem Bereich man jetzt arbeitet, ob das jetzt Kunst ist oder in der Wissenschaft oder sonst wo. Also
Flucht nach vorn.
Ja, Flucht nach vorn. Natürlich sollte man sich auch Gedanken drüber machen und reflektiert vorangehen, aber das machen wir ja eh.
Ich lese immer wieder, das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber ich lese immer wieder in Foren von Menschen, die schreiben, ich bin Werbetexterin oder ich arbeite als Designerin und seit ChatGPT oder anderen KIs habe ich keine Aufträge mehr. Wie sind Sie denn in Angesicht solcher Geschichten dennoch so optimistisch?
Das Ding ist bei der Kreativität, dass das Können des Menschen immer viel länger dauert als die Ideen, die man im Kopf hat. Und genau deswegen denke ich, dass solche Tools genutzt werden können, damit man ein bisschen schneller vorankommt. Ich finde auch, dass das Thema KI und diese ganzen Simulationen von künstlicher Intelligenz und diese ganzen Tools und Internetseiten uns wirklich auch in der Zeit voranbringen. Also wir können ziemlich schnell was ausspucken lassen, ob das jetzt in dem Fall sofort verwendbar ist, ist eher nicht so, aber man kann mit dem Vorhandenen, was man dann rausgespuckt bekommt, viel schneller an das Ergebnis kommen, was man alleine wahrscheinlich, weiß ich nicht, viel, viel länger für gebraucht hätte.
Aber ich könnte ja auch gestern war ich noch Auftraggeber und habe mir eine Website designen lassen. Heute kann ich doch einfach zur KI gehen und sagen, ich brauche das und jenes und dieses und mit einem Klick ist es dann fertig.
Das kann sein, aber ob das dann Seele hat, das bezweifle ich. Also es ist immer noch eine Maschine, die das generiert und generiert, also es ist generisch.
Dann machen wir es jetzt mal ganz praktisch. Was habe ich denn als Möglichkeiten als Künstlerin KI zu nutzen, um als Künstlerin erfolgreich weiterzumachen jetzt in dieser Umgebung?
Es ist ja so, dass Kreativität durch den Zufall gefördert wird. Also wenn man zu Hause sitzt und immer nur das gewohnte Umfeld hat, jetzt auch mal abgesehen vom Internet, wir gehen jetzt nicht aus, dass dieser Mensch Internet hat, weil das ja wieder etwas von außen, was nach innen kommt. Man sollte diese Tools wirklich als Opportunity sehen, als etwas, was den Zufall voranbringt oder einen den Zufall irgendwie geschenkt gibt.
Mhm, Gott, dem, Zufall, so dem Zufall auf die Sprünge hilft.
Genau, etwas, was dem Zufall auf die Sprünge hilft. Und normalerweise gehen wir in Museen, wir gehen raus, wir sehen Sachen, die zufällig da sind, die haben wir uns nicht selber dahingestellt und dann werden wir inspiriert und dadurch schaffen wir dann neue Dinge. Und ich finde, dass eben bei so einer KI dieser Zufall, dieser Zufallsmoment, den kann man dann selber generieren. Und das geht einfach viel schneller. Und ich habe jetzt ziemlich oft das Wort schnell benutzt, aber das ist halt auch so. Also wirklich, ich würde sagen, aktuell ist der einzige Vorteil von der KI die Geschwindigkeit. Mhm. So kreativ würde ich es nicht bezeichnen.
Haben Sie denn mal so einen richtigen Anwendungsfall? Sagen wir mal, ich bin Schriftsteller und ich würde jetzt gerne eine Figur schreiben und ich weiß nicht, was die anhat. Ist das so ein Beispiel, wo man sagen kann, ja, ab zur KI und sagen, bitte mal diese Figur ausspucken, wie sieht die eigentlich aus? Oder gibt es da andere Beispiele,
ja,
wie man es nutzen kann?
Natürlich. Also nehmen wir dieses Beispiel. Man kann diese KI eben fragen oder eben auch Details und Adjektive geben, wie diese Rolle oder diese Figur aussehen soll und kann dann gucken, was die KI zusätzlich ausspuckt. Oder man kann ihr vielleicht Konflikte geben und dann sehen, was die KI für Storytelling-Momente irgendwie sich ausdenkt und kann dann darauf aufbauen.
Bei aller Zugewandtheit, Sie schreiben ja selber in dem Titel dieser Veranstaltung, Don't let AI become your enemy for now. Also lass KI nicht dein Feind werden, zumindest für den Augenblick, für jetzt. Also man soll sich nicht vor KI fürchten, aber sieht das in absehbarer Zeit dann auch wieder anders aus?
Also ich habe jetzt hier keine Kugel vor mir, in die ich reingucken kann. Aber naja, man muss halt gucken, wie sich das entwickelt. Im Endeffekt ist die KI auch nur ein System, ein Modell, was sich von den Dingen, die der Mensch produziert und von sich gibt, lernt. Also im Endeffekt ist es immer noch der Mensch, vor dem wir uns fürchten müssen oder sollten oder können oder was auch immer.
Das heißt, diese Abwehrhaltung, die man ja manchmal immer noch trifft, dass Leute sagen, KI wird nicht die MusikerInnen ersetzen, die KünstlerInnen ersetzen, wird nicht die JournalistInnen ersetzen und deswegen beschäftige ich mich gar nicht damit, da würden Sie sagen, nee, unbedingt angucken, wie es geht und das Teil für sich nutzen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall für sich nutzen, weil es ist einfach ein tolles Tool und man sollte es wirklich mal ausprobieren, einfach nur um zu sehen, was es tut und was es für einen Input geben könnte auch.
Sagt Sheila Rasti-Zadeh über die Frage, ob KI für Kreative Freund oder Feind ist, zumindest bis jetzt. Und jetzt und hier an dieser Stelle endet diese Ausgabe des Corso-Podcasts. Wenn er Ihnen gefällt, abonnieren Sie den doch, etwa in der DLF-Audiothek oder überall, wo Sie sonst Podcasts hören. Mein Name ist Lars-Hendrik Beger. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.